Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Woher nehmen und nicht stehlen? Das könnte heute das Motto unserer Chefsachen sein. Im Podcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft-Bentheim geht es nämlich heute um das Thema Personal. Oder wo bekomme ich die Arbeitskräfte her und wie halte ich sie, die ich brauche für mein Unternehmen? Und dazu begrüße ich jetzt im Studio hier bei den GN zwei ganz engagierte Frauen, die sich aus verschiedener Perspektive sehr professionell mit diesem Thema befassen. Ich begrüße Sandra Lerch beim Bildungswerk der Grafschafter Wirtschaft, Projektleiterin des Forums Personalentwicklung. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Nein, korrigieren bitte.
Im Forum Personalentwicklung, das läuft über die Wirtschaftsvereinigung Grafschaft.
Das ist ja nicht schlimm.
Nee, genau.
Aber das Bildungswerk aber es ist nicht, hat auch mit der
Grafschaft. Das hat auch mit der Wirtschaftsvereinigung zu tun, genau.
Na Gott sei Dank. Also nochmal.
Ja.
Im Forum Personalentwicklung der Wirtschaftsvereinigung. So, jetzt haben wir's. Und jetzt haben wir vor allen Dingen auch noch Heike Steging. Die ist, das habe ich mir aufgeschrieben, die ist Bereichsleiterin Bildung, Digitalisierung und Personalmanagement bei der Lebenshilfe GmbH in Nordhorn.
Super korrekt, danke.
Ach, Gott sei Dank. Frau Steging, die Lebenshilfe ist ja nicht so ein ganz kleines Unternehmen. Wie groß ist sie denn überhaupt?
Also die Lebenshilfe hat mittlerweile gut über 1000 Mitarbeitende. Ja, das ist ein großes Unternehmen. Wir haben 3 große Bereiche, in denen eben diese Menschen alle arbeiten und ja, die wir auch gerne halten möchten und natürlich nachbesetzen möchten, passend zum Thema.
Das müsst ihr aber noch mal ein bisschen aufschlüsseln. Also über 1000 Beschäftigte, das sind jetzt, sind da auch die Menschen mitgezählt, die Sie betreuen oder?
Nein, also wir sind über 1000 Mitarbeitende, die eben sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Und wir haben ungefähr, das kann man tagesaktuell nicht so sagen, aber in der Betreuung in den unterschiedlichsten Bereichen 1800 Klientinnen und Klienten.
Die kommen also auf die 1000 noch drauf?
Die kommen auf die 1000 noch drauf, genau.
Und bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, da sind Menschen mit Einschränkungen und Menschen ohne Einschränkungen?
Ja, da sind wir natürlich auch bestenfalls bunt gemischt. Mhm. Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen und ja, unser Fachpersonal und so weiter und so fort.
Genau. Und auch in ganz verschiedenen beruflichen Bereichen. Nicht? Die machen da in der Werkstatt, kenne ich noch von früher, Holzarbeiten. Dann gibt es Mahlzeit und die Küche dort, wo eben Gastrobetrieb herrscht.
Genau, analog zu dem schönen Titel meines Arbeitsbereiches haben wir noch den Bereich Kinder, Jugend und Gesundheit. Dann haben wir noch den Bereich Wohnen, Arbeit und Leben und eben meinen Bereich. Und dort sind die ganzen Beschäftigten aufgeteilt. Wir haben dann auch die zentralen Dienste, in denen die Verwaltung und die Öffentlichkeitsarbeit und natürlich die Geschäftsführung tätig ist. Und ja, da sind unsere ganzen Arbeitsbereiche, therapeutische Bereiche, begleitende Bereiche, Kitas, Wohneinrichtungen, Werkstätten, alle also subsumiert.
Für eine Personalmanagerin einen Fulltime-Job?
Ja, da haben wir eine Menge zu tun, um alle Mitarbeitenden so gut zu versorgen, dass sie die Aufgaben und Prozesse zu unseren strategischen Zielen auch wirklich gut erfüllen können. Genau.
Haben Sie Personalmangel?
Ich glaube, dass das gerade ein Problem ist und auch wird. Wir sind in der guten Lage, dass wir bisher unsere Stellen gut nachbesetzt bekommen. Und dadurch, dass wir auch viel an unserer Unternehmenskultur arbeiten, hoffentlich auch die Mitarbeitenden, die wir haben, zu behalten. Auch das ist ja eine große Herausforderung. Ja, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Natürlich sehen wir auch die Herausforderungen, die da sind und die auch kommen werden. Das ist klar. Gerade im Bereich der Kitas, wo wir uns ja auch einrichtungstechnisch entwickeln und auch immer mehr Kitas haben, da Fachpersonal zu gewinnen und auch Nachwuchskräfte zu gewinnen. Da geben wir uns große Mühe und sehen, dass das noch funktioniert und hoffen, dass das auch weiter funktioniert.
Frau Lerch, solche Personalmanager wünschen Sie sich in Ihrem Forum, oder?
Absolut, absolut. Aber da bin ich ja auch froh, dass Frau Steging dabei ist, dass wir eben davon auch profitieren können.
Ne? Sagen Sie mal eben, das Forum Personalentwicklung, was tut denn das überhaupt?
Das Forum Personalentwicklung, ja, was tut das? Das ist meine Wenigkeit. Das heißt, ich berate und begleite eben die Unternehmen, die in diesem Forum sind, zu Personalentwicklungsthemen. Und wir haben eben da unterschiedliche Teilnehmenden, unterschiedliche Unternehmen von, ich glaube, die wenigsten haben 12 Mitarbeitenden bis 1500 Mitarbeitenden. Das heißt, ja, Themen der Personalentwicklung sind überall, egal welche Branche, egal welche Größe. Und unsere Aufgabe ist es eben, ein Netzwerk zu schaffen, um über diese Themen zu sprechen, sich darüber auszutauschen, Impulse zu bekommen zu den Themen, die anstehen, Praxiserfahrung auszutauschen, aber eben auch ein Stück weit zu begleiten, zu sagen, okay, es gibt bestimmte Prozesse, Strukturen und manche Unternehmen haben einfach keine Personalabteilung, keine Personalmanager oder keine Bildungsbeauftragten etc. So.
Aber ein ja. Forum, also der Name sagt mir schon, da kann man hingehen, muss man aber nicht. Also
genau.
Das sind Teilnehmer, die zu Ihnen kommen, die sich dafür interessieren für das
Absolut.
Thema oder wie kommen Sie an Ihre Teilnehmer?
Genau, das sind die Unternehmen, die sich für das Thema Personalentwicklung interessieren, zum einen zum Austausch, aber zum anderen vielleicht selbst gar nicht die Möglichkeit haben, personell, kostentechnisch diese Aufgaben irgendwo abzudecken und da stehen wir gerne zur Verfügung. Als Beratung, als Support, als Sparring.
Die Bindung der Beschäftigten heute allgemein in der Wirtschaft, die ist so gering wie seit 12 Jahren nicht mehr. Also die Wechselbereitschaft von Beschäftigten, die ist höher als ja, viele Jahre zuvor. Haben die Unternehmen ein Führungsproblem oder haben sie die falschen Geschäftsführer oder woran liegt das?
Heike.
Ja.
Also mich würde interessieren, auf welcher Basis diese Behauptung, wo Sie das entnehmen. Aber
oh,
es,
das
ist
kann
so,
ich nur sagen.
Es ist so, dass natürlich, wenn die Menge der Arbeitnehmenden sozusagen geringer wird und die Stellen, sage ich mal, mehr werden, wird natürlich der Kampf um die Talente größer, das ist klar.
Und, Sie zweifeln daran, woher ich das habe. Glauben Sie, haben Sie da eine andere Wahrnehmung?
Nein, ich finde das sehr interessant. Diese, ich hätte das gerne mit einer Zahl untermauert, weil das ja oft auch so eine gefühlte Temperatur ist. Und klar, die Bindung wird natürlich umso wichtiger, wenn man weiß, dass Mitarbeitende auch andere Optionen hätten auf dem Arbeitsmarkt.
Also die Zahl kann ich Ihnen wohl liefern.
Gerne.
19% der deutschen Arbeitnehmenden waren 2023 überhaupt gar nicht mehr an ihren Betrieb gebunden.
Ja.
Die eigentlich gar keine Lust mehr. Ich glaube, jeder fünfte Arbeitnehmer, nein, 7,3 Millionen Beschäftigte in Deutschland haben innerlich gekündigt. Die sind eigentlich auf dem Sprung.
Ja, und an der Stelle ist es, glaube ich, ganz wichtig und bin ich davon überzeugt, dass es eben Jobs und auch Inhalte geben muss in der Arbeitswelt, wo sich Menschen identifizieren können, wo sie einen Sinn finden. Wir haben es damals, als die Diskussion anfing mit Generation Y und Z und man will Sinn haben und fühlen in seiner Arbeit. Man möchte was bewegen können und so weiter. Da ging das Bewusstsein, glaube ich, vermehrt los in den Unternehmen, dass man auch seine Unternehmenskultur pflegen muss. Dass
Aber
man,
Frau Lerch, auch an Sie die Frage, haben wir die falschen Führungskräfte oder die falschen Mitarbeitenden oder woher kommt das, dass die Bindung so gelockert wird?
Nein, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, es sind die falschen. Ich würde vielleicht ein Stück weit in Frage stellen, inwieweit diese Führungskräfte auf ihren jetzigen Führungsjob vorbereitet sind oder sich entsprechend entwickelt haben. Wir reden die ganze Zeit über Transformation, Change und so weiter und eben gerade beim Thema Führung hat sich so viel geändert, dass wir eben gerade Führungsbedürfnisse und Führungsfähigkeiten einfach nicht mehr vergleichen können von heute zu gestern. Und das hat sich auch so rasant entwickelt, dass wir einfach heute sagen müssen, ja, Führungskräfte brauchen viel Unterstützung, weil sich auch viel verändert hat. Und das hat was mit Gesellschaft zu tun, das hat was mit Generationen zu tun. Die Ansprüche der Mitarbeitenden sind einfach anders. Früher war es einfach so, okay, da hat man seine Arbeit gemacht und gut ist. Und wenn man die nicht gemacht hat, hat man vielleicht auch noch ein schlechtes Gewissen vielleicht gehabt. Aber heute ist es einfach so, dass man einfach auch Spaß bei der Arbeit haben möchte, dass man zufrieden ist, damit man weiß, okay, warum tue ich das hier eigentlich? Also dieser Antrieb ist ganz anders. Und wenn ich eben Vorgesetzte habe, die mir den, so Heike, wie du das gesagt hast, den Sinn nicht vermitteln können oder warum tue ich das hier eigentlich, dann nimmt auch tatsächlich die Bindung ab.
Also vielleicht müssen wir ja mal eben zwei Dinge unterscheiden. Wir reden ja einmal von dem Recruiting, also wie gewinne ich Personal? Und zum anderen, wie halte ich das Personal, wie motiviere ich das Personal, was ich schon habe?
Ja, und idealerweise gehört das zusammen. Also auch wenn man das als Prozess getrennt betrachtet, ich sag mal so, Mitarbeiterrekrutierung ist eigentlich nur so gut, wie die Mitarbeiterbindung auch ist. Denn die eigenen Angestellten in einem Unternehmen sind ja eigentlich die beste Werbung, um neue Mitarbeitende zu finden. Deswegen finde ich, darf man das, also man kann das getrennt betrachten als Prozess, aber es ist auf jeden Fall das gleiche Thema, oder Heike?
Genau, also man ist gut beraten, glaube ich, wenn man zufriedene Mitarbeitende hat. Das hat man nicht von alleine, das ist so. Wir haben tatsächlich einmal eine Umfrage gemacht und halten auch immer nach bei Leuten, die neu zu uns kommen, die sich bei uns bewerben, warum sie zu uns kommen. Mhm. Und man kann sagen, ungefähr 75%, so ist unsere Zahl bis heute, sagen, ich habe von meinen Verwandten, von Freunden und so weiter gehört, dass man bei ihnen gut arbeiten kann. Und deswegen habe ich mich hier hingewendet. Natürlich müssen die anderen Methoden und Möglichkeiten auch angewendet werden, wie Ausschreibungen und so weiter, die dann möglichst innovativ sind und die Leute ansprechen. Aber die beste Visitenkarte eines Unternehmens ist, auch wenn es sich ein bisschen plakativ anhört, immer die eigenen Mitarbeitenden, die gut über ihre Arbeit sprechen, über die Arbeitsbedingungen, aber auch über, da schließe ich mal bei dir an, über die Möglichkeit mitzugestalten und in Teams gut zu arbeiten.
Also jetzt haben wir schon wieder zwei Bereiche. Einmal innovative Ausschreibung oder Stellenausschreibung, haben Sie gesagt. Und das andere ist ja das, was man neudeutsch, glaube ich, Onboarding nennt. Also wer jetzt ankommt, der muss auch entsprechend aufgenommen werden.
Genau.
Und ich kann das nicht so beurteilen. Bei mir ist das Onboarding schon ein paar Monate her. Aber ich glaube, dass da bei vielen Firmen noch nicht so die optimale Lösung gefunden worden ist. Oder, Frau Lerch? Ja?
Nee.
Woran hapert es denn?
Also ich glaube manchmal, weil diesem Prozess der Einarbeitung oder des Onboardings nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil vielleicht auch in heutiger Situation man irgendwie total froh ist, wenn man jemanden gefunden hat und dann erstmal sagt, puh, jetzt erstmal kurz durchatmen. Aber wie wichtig das ist, dann auch nochmal hinzuschauen, dass man die neuen Mitarbeitenden vernünftig reinholt, dass man auch die Zeit überbrückt von Vertragsunterschrift bis zum ersten Tag, damit die Leute nicht denken, ich habe unterschrieben, aber ja, ich höre
nichts mehr davon. Ja.
Das zum einen, und was ich einfach viel, viel wichtiger finde, ist, die Konkurrenz schläft nicht. Und wir haben heute eher die Situation, dass neue Mitarbeitende einen Vertrag unterschreiben und eine Woche später rufen Headhunter an oder wie auch immer und fragt, Mensch, hast du nicht Interesse? Ich habe da eine Stelle für dich. Das heißt, die Qual der Wahl ist ja heute auch viel, viel größer.
Und es aber ist wenn einfach, wir bei dem Beispiel ja. bleiben, wenn der Headhunter jetzt sagt, ich habe eine Stelle für dich, dann muss ja der den Vertrag schon unterschrieben hat, irgendwie zu der Erkenntnis kommen, Mensch, die ist ja noch besser als die, die ich schon antreten möchte.
Ja, das kann ja durchaus sein.
Also mehr Geld.
Das ist ja unterschiedlich, sind ja individuelle Bedürfnisse. Bei dem einen ist es vielleicht Geld, bei dem anderen Status oder bei dem anderen vielleicht zu sagen, okay, die Aufgabe und die Zukunft, die damit verbunden ist. Mhm. Entwicklungschancen, also das ist ja die Krux an der ganzen Geschichte, dass es so individuell ist. Und dann sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Ja, was kann ich machen, um Mitarbeitende zu binden? Heute reden alle über Obst und Wasser umsonst, ja, aber ja, das ist auch nicht mehr so attraktiv, weil das machen halt gefühlt auch einfach alle und das ist schon so ein ja, Muss, sondern einfach individuell hinzugucken. Und das ist, glaube ich, auch für Unternehmen sehr schwierig zu sagen, wir machen lieber Entscheidungen für alle gleich. Aber was der Wunsch oder die Erwartungshaltung eigentlich bei Mitarbeitenden ist, zu sagen, vielleicht auch mal ein bisschen individueller hinzugucken, oder vielleicht mal so Kleinigkeiten zwischendurch.
Ja, aber nun stelle ich mir den armen Geschäftsführer vor, der hat den ganzen Tag genug zu tun, dass er seine Aufträge zusammenkriegt, seine Zahlen im Blick hat. Der soll sich jetzt auch noch um jeden Auszubildende, den er vielleicht sucht, oder jeden Beschäftigten, den er vielleicht sucht, individuell kümmern. Also ja. Nun ist ja nicht in jedem Unternehmen eine vierstellige Beschäftigtenzahl da, wo man vielleicht dann jemanden dafür einstellen kann, der sich um so etwas kümmert. Es gibt auch viele kleine Unternehmen, die suchen auch Leute.
Aber ich stelle die Frage einfach mal andersrum. Wenn Sie sich als Geschäftsführer oder leitende Angestellte, wie auch immer, nicht darum kümmern, was passiert dann?
Ja, dann kriege ich wahrscheinlich keinen. Oder den ich kriege, bin ich bald wieder los.
Ne? Und was passiert dann mit meinen Zahlen und mit meinen Prozessen und mit meinen Produkten, Heike?
Es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, dass das Onboarding ein ganz wichtiges Thema ist. Mhm. Wir hatten das Glück, dass wir projektiert worden sind und uns ganz lange damit auch beschäftigen konnten, mit dem Onboarding. Und es ist ja so, wenn man Mitarbeitende circa 1 bis 2 Jahre im Unternehmen halten kann, dann bleiben sie in der Regel auch, statistisch ist es bei uns so, uns lange erhalten. Das wollen wir natürlich. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Mitarbeitenden von Anfang an mitgenommen werden. Onboarding ist ja eine Sache. Es geht ja schon mittlerweile so weit, dass wir ins Pre-Boarding gehen und sagen, okay, wenn Leute sich an uns wenden, dann sollen die auch vollumfänglich beraten werden. Sie sollen informiert werden. Sie sollen die Wege, wie sie beraten und informiert werden wollen, selber wählen können. Wir begleiten sie sozusagen bis zur Unterschrift und dann beginnt tatsächlich das Onboarding in den einzelnen Abteilungen, aber auch im Gesamtunternehmen.
Geben Sie mal ein paar Tipps, was soll man denn als Führungskraft machen?
Also als Führungskraft, wenn man die Leute sozusagen hat, soll man auf jeden Fall eine ganz gute Begrüßungskultur haben. Also die neuen Mitarbeitenden sollen sich möglichst schnell wohlfühlen. Sie sollen sich nicht nur wohlfühlen, sondern sie sollen auch schnell in den Arbeitsbereich eingearbeitet werden.
Ja, ich wollte sagen, arbeiten und sollen sie ja irgendwie
genau,
auch.
Genau, ne? Genau. Und da ist der Fokus, und das sagen auch die neuen Mitarbeitenden selbst, sie wollen sich ganz schnell in ihrem Arbeitsbereich wohlfühlen. Sie sollen natürlich wissen, wer ist eigentlich die Lebenshilfe und was machen wir alles, aber sie wollen sich in ihren Teams wohlfühlen. Und dazu haben wir zum Beispiel ein Mentoring aufgebaut, sodass in allen Abteilungen und in allen Einrichtungen Mentoren sind, die direkt in den ersten 6 Monaten mit den neuen Ankömmlingen sozusagen Gespräche führen, sie in alle Strukturen einführen, die ansprechbar sind. Es gibt Rückkopplungsgespräche, sodass auch die Mitarbeitenden sagen können, Mensch, das habe ich mir vielleicht anders vorgestellt oder wie können wir das anders machen.
Also Frau Steging bei der Lebenshilfe, die hat die Sache im Griff.
Aber ich denke nicht, dass ich die Sache im Griff habe, sondern dafür die Strukturen und die, wir haben die gemeinsam entwickelt. Die Strukturen sind geschaffen und wenn man die nutzt, ja, dann kann das ein richtig guter, gelungener Prozess werden. Oder trotzdem, ist schon, glaube ich.
Trotzdem ist so 4 von 10 Befragten bei der berühmten Gallup-Studie, die das jedes Jahr untersucht, die haben angegeben, dass sie bereits bald weniger als 12 Monaten schon wieder sich nach dem nächsten Job umgucken.
Das ist so, genau. Und da gehören eben verschiedene Faktoren dazu. Also ich kann da auch ganz viele Geschichten, wahre Geschichten zu erzählen, warum das so ist.
Eine würde mir mal reichen.
Eine würde reichen, ja. Das ist zum Beispiel, da wird jemand eingestellt und einer Kollegin, sag ich mal, vorgesetzt. Und irgendwie wird dann relativ schnell festgestellt, okay, diese Kollegin, die schon da war, redet irgendwie gar nicht mit mir. Die soll mich aber einarbeiten. Warum redet die denn nicht mit mir? Und das zieht sich dann ein bisschen hin über Wochen, es verändert sich aber nichts, es geht wirklich hin zur Ignoranz, so dass am Ende die neue Mitarbeiterin dann sagt, okay, hier fühle ich mich nicht wohl, hier möchte ich auch nicht arbeiten und kündigt, woraufhin dann der leitende Angestellte irgendwie aus allen Wolken fällt und ja, hinterher kommt raus, dass sie quasi die bestehende Mitarbeiterin Aufgaben hätte abgeben sollen, die sie vorher aber inne hatte und das wollte sie nicht. Und ich sage immer so, reden hilft und es ist einfach, ja, dass oft nicht miteinander gesprochen wird, dass Leute eingestellt werden, die werden dann in den Arbeitsbereich gesetzt und dann muss das halt mal funktionieren. Und also jetzt bei der Lebenshilfe haben wir natürlich Beispiel, ihr habt sehr, sehr viele Mitarbeitende, ihr habt eine tolle Struktur, ihr könnt das auch personell leisten. Und die Frage ist aber ja für Unternehmen vielleicht, die nicht so viele Mitarbeitende haben oder die Strukturen nicht haben, was können die denn machen? Da habe ich oft auch die Erfahrung gemacht, wenn ich denen das dann erzähle, wie so ein Prozess, so ein Onboarding-Prozess ablaufen kann, dann sitzen die schon da und denken, ja genau, wer soll das machen? Wann sollen wir das machen? Und oh mein Gott, was soll das kosten?
Ja.
Und ich glaube, dass man einfach bei den Unternehmen einfach ganz individuell hingucken muss, was passt zu uns, was brauchen wir tatsächlich und dann einfach entsprechende Lösungen auch findet. Und ich sag mal so, einen neuen Mitarbeitenden nach einer Woche zu fragen, wie es ihnen gefällt, dafür brauche ich keinen Leitfaden, dafür brauche ich keinen Prozess. Das kann ich auch gerne mal so tun. Ne?
Dafür brauche ich aber zumindest eine Kultur, dass der auch ehrlich antwortet.
Ja.
Ja, und das, da fängt es ja schon mal an. Ne?
Dass er oder sie ehrlich antwortet, aber natürlich überhaupt, dass das Interesse erstmal da ist.
Ja, ja.
Genau, und dafür braucht es eben Leute, die die neuen Mitarbeitenden begleiten, die eben auch mitten im Arbeitsleben stehen. Es müssen keine Führungskräfte sein, ganz bewusst keine Führungskräfte sein, sondern Mitarbeitende aus dem Kollegium, die eben die Aufgabe haben zu begleiten und ja, alle Unsicherheiten auch zu nehmen.
Also so eine Art Onboarding-Pate oder wie?
Genau, das sind Onboarding-Mentoren, die auch geschult werden, vor allen Dingen in Kommunikation. Das ist ja das A und O, das können wir auf alle Mitarbeitenden anwenden, aber eben auch auf Führungskräfte. Mitarbeitende wollen gesehen werden, sie wollen unterstützt werden und das muss man möglichst gut tun. Und ich würde gerne da nochmal einhaken, nicht, dass der Eindruck entsteht, die Lebenshilfe ist personell und finanziell so gut ausgestattet, dass sie das alles leisten kann.
Ja, wir können finanziell das, haben wir ja noch gar nicht gesprochen.
Ja, aber wer die personelle Ressource hat, muss sie auch bezahlen. Mhm. Wir können es tatsächlich nur machen, weil wir seit Jahren an Projektausschreibungen uns beteiligen, die eben für die soziale Branche sind. Die gibt es auch für alle anderen Branchen. Für Kleinstunternehmen wird gerade auch sehr, sehr viel gemacht. Da fallen wir nun nicht runter. Da muss man aufwendig und auch mit Zeitaufwand und Köpfchen Projektanträge stellen. Und wenn man dann positiv votiert wird, dann kann man davon profitieren. Und die Mittel gehen wirklich 1:1 in Mitarbeiterweiterbildung. Und da muss man immer sehen, dass man wieder neue Projekte an Land zieht, um sowas machen zu können. Denn tatsächlich hat man in einem System, in dem man von Refinanzierung lebt, der Dienstleistung, nicht so viele Ressourcen, finanzielle und damit auch personelle Ressourcen, das einfach aus dem Lameng zu stemmen. Und da können wir eben ja mit Projektarbeiten ganz viel tun und das können auch ganz viele Kleinstunternehmen tun. Man muss sich ein bisschen in der Projektlandschaft umschauen und dafür ist natürlich auch so eine Unterstützung sehr, sehr gut und auch Beratung sehr
wichtig. Ja, darauf wollte ich nochmal zurückkommen. Sie haben eben gesagt, Frau Lerch, was für eine Dynamik in dem Prozess steht. Also es ist ja wirklich so, noch vor 5, 6 Jahren hat sich ja kaum ein Personaler viele Gedanken über diese ganzen Themen gemacht. Und jetzt rollt das so über die Unternehmen, über die Entscheider hinweg. Die kommen ja vielleicht gar nicht mit in dieser Umstellungsphase. Also aus der Zeit, wo man auf jede x-beliebige Stelle, vielleicht auch auf niedrigem Niveau, erstmal einen Stapel von 50, 60 Bewerbungen auf dem Schreibtisch hatte, zu einer Phase, wo ich froh sein kann, wenn ich 3 da habe und wahrscheinlich aktiv auf Menschen zugehen muss, damit ich überhaupt eine bekomme. Also diesen Umschwung mitzumachen, das erfordert ja schon einiges, ne?
Genau, aber das ist ja spürbar. Also das spüren, glaube ich, alle Unternehmen. Aber das ist eben bei uns im Forum Personalentwicklung ja auch die Aufgabe, eben diese Unternehmen auch zusammenzubringen und auch von den Erfahrungen der anderen zu profitieren. Und da sagen wir ja auch, okay, da ne, als Netzwerk zu unterstützen und zu sagen, Mensch, vielleicht auch wenn das Thema heute für mich nicht so präsent ist, weiß ich aber oder ich bekomme eine Sensibilisierung für bestimmte Thematiken, dass ich mich mit dem Thema beschäftigen muss. In welcher Form auch immer ich das mache. Ne? Mhm. Ob ich jetzt dafür jemanden einstelle, ob ich mir externe Unterstützung hole, Dienstleister oder ob man eben einfach mal sich bei uns meldet.
Gut, aber ich sag mal, alle Führungskunst in den Unternehmen kann ja nun ein Thema nicht aushebeln. Das ist die Tatsache, dass es einfach viel weniger junge Menschen gibt, die ins Berufsleben drängen. Ob sie drängen oder nicht, es wird viel geschimpft auf die Gen Z. Und es gibt ganz, ganz viele Boomer, die ausscheiden, sodass jedes Unternehmen erstmal sozusagen ein Defizit hat zwischen denen, die ausscheiden und denen, die ich nachbesetzen möchte oder muss. Das kann man ja nun mit noch so guter Personalpolitik nicht wegdiskutieren, dass es einfach nicht mehr so viele Menschen gibt. So versucht man ja jetzt auch auf der politischen Ebene, sagen wir mal, zusätzliche Potenziale zu erschließen, wenn ich das mal so technokratisch ausdrücke, nicht? Auch das muss ja möglicherweise aufs Recruiting und auf die Mitarbeiterbindung durchschlagen.
Ja? Also was junge Menschen angeht, muss man natürlich ganz früh angreifen, in Anführungsstrichen, und sagen und sich als Unternehmen präsentieren. Das ist klar, das kommt aus dem familiären Kontext heraus, über mitarbeitende Verwandte, Freunde. Aber wir als Unternehmen versuchen natürlich, uns auf Messen und so weiter darzustellen, Plätze zu geben für sämtliche Formen von Praktika, Zukunftstag. Auch wenn man denkt, sind vielleicht noch ganz junge Menschen oder Kinder, die kommen, so kann man doch schon erste Interessen leiten. Und da die ganzen Auszubildenden gut mit Praxisplätzen zu versorgen, auch die Auszubildenden schon zu versorgen mit Bildung, mit Angeboten, während sie noch gar nicht wirklich bei uns sind, sondern nur in Praktika. Mhm. Das ist unheimlich wichtig. So haben wir zumindest die Chance, die eben nur gering nachkommen, auch wieder für uns zu begeistern. Wir haben tatsächlich im Unternehmen, wenn ich so überlege, eine ganz große Mitarbeiterschaft, die von 25 bis 40 sind. Das hört sich toll an, aber das ist natürlich auch diese bewegliche Masse, über die wir schon besprochen haben, die eben auch gehen könnten. Wir sind da ganz gut aufgestellt, aber sind natürlich auch da herausgefordert, die Leute zu binden und eben auch die mit jungen Menschen in Verbindung zu bringen, damit wir da eine Dynamik reinkriegen.
Ja, aber mir ist das mit dem Binden immer noch nicht so ganz klar. Also Obst und Wasser reicht nicht mehr, hat Frau Lerch gesagt. Jetzt gibt's den Kicker, der mal ganz modern war. Und manche überlegen ja schon, ob man ein Dienstfahrzeug oder einen Dienstroller anschafft, auch damit sie zur Berufsschule kommen und so. Ist das jetzt so ein Wettbewerb, wer bietet mehr? Oder?
Also das würde ich nicht sagen, weil das sind ja auch eher materielle Dinge, die in der Hinsicht einfach schnell verfliegen. Wenn es eine Gehaltserhöhung gibt, keine Ahnung, 300, 400 Euro, da freut man sich 2 Monate drüber und dann ist das normal. Und genauso ist das mit Obst, genauso ist das mit Wasser, mit Kaffee und so weiter. Sondern das ist eigentlich eher ja die Frage oder Anspruch an Unternehmen zu gucken, okay, wie schaffen wir ein tolles Arbeitsumfeld? Dazu gehört manchmal vielleicht auch schon die Ausstattung des Arbeitsplatzes, egal ob in der Produktion, auf der Baustelle oder in einem Büro. So, wie kann ich einen Arbeitsplatz gestalten, dass meine Mitarbeitenden sich wohlfühlen und gerne zur Arbeit kommen, auch im Kontext von Homeoffice und so weiter. Also der Trend ja eher dahin geht, die Leute wieder zurückzuholen, weil wir nachweislich mehr sozialen Austausch haben. Dadurch haben wir mehr Gespräche, mehr Innovationen und so weiter.
Naja, das sind 2 Trends. Also der Arbeitgeber bemüht sich, das Homeoffice wieder zurückzufahren, aber gerade die schon angesprochene Gen Z, die würde mehr Homeoffice gerne machen.
Und am bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ist das so? Nee, weil die ja jetzt machen wir mal die Schublade
auf. Das ist interessant,
die ich nicht aufmachen wollte. Aber ich glaube, das kann man schon mal sagen. Da muss man ja gucken, welche Bedürfnisse stecken dahinter. Und ich glaube, dass Homeoffice zum Beispiel für Arbeitnehmende, die einen familiären Hintergrund haben, die Kinder haben oder die pflegende Angehörige haben oder die viele Dinge miteinander irgendwie kombinieren müssen, für die ist ein Homeoffice-Platz, wenn möglich, durchaus attraktiv. Während ich bei Gen Z mich aus dem Fenster lehnen würde und sage, okay, worum geht es da? Also ich glaube, dass die eher Kontakt und Austausch suchen. Und ich glaube, wenn man die jetzt den ganzen Tag zu Hause in Homeoffice stecken würde, ja, kann klappen. Aber ich glaube, dass das nicht so ganz... Ja, was meinst du, mir fehlt das Wort gerade.
Attraktiv. Ich kann dein Wort nicht 1:1 ergänzen. Aber es ist ja so, dass wir durch Corona natürlich da auch Erfahrungswerte haben. Jetzt nicht nur spezifisch auf ganz junge Menschen, aber es ist ja so, dass viele, denen es überhaupt möglich war, zum Beispiel jetzt in unserer Arbeitsstruktur, wenn man am Mensch arbeitet, kann man den Mensch nicht mit nach Hause nehmen. Es ist klar, dass die Leute da sein müssen. Aber alle die eben Flexibilität da bekommen haben, auch zu Hause arbeiten zu können, sagen, das war eine Zeit lang okay, das hat der Sache gedient. Aber wir genießen das sehr, in unserem Team zu arbeiten, uns austauschen zu können, ad hoc, nicht immer auf Teams-Gespräche zurückgreifen zu müssen und auch zur Arbeit zu gehen und nach Hause zu kommen. Das sind große Qualitäten, die, glaube ich, auch wieder sehr viel mehr geschätzt werden. Es wird immer junge Menschen geben, die sehr autonom arbeiten wollen, die eben remote gerne arbeiten, die vielleicht auch dabei noch auf der Welt herumreisen.
Genau.
Das ist eine kleine Prozentzahl und das geht jetzt auch und das ist auch gut so. Aber ich denke, dass viele junge Menschen genau das wollen, zu einem Team dazu zu gehören, Dinge mitgestalten zu können und eben sinnhaft die Arbeit vor Ort zu tun. Ich glaube, das ist eine Qualität, die junge Menschen auch sehr schätzen und die sie auch weiter schätzen werden. Davon bin ich überzeugt.
Zur Not würde ich ja immer empfehlen, sie auch zu fragen. Also das könnte helfen. Das ist ja so, dass wir neigen ja dazu, uns von Studien, egal ob jetzt Gallup oder Jugendforscher oder wie auch immer, überzeugen zu lassen oder sagen, oh Mensch, das klingt aber interessant. Ich plädiere eigentlich immer dafür, wirklich die Menschen, die vor mir sitzen, einfach zu fragen, was sie möchten, wie sie sich das vorstellen, was sie können. Genau.
Ja, also das offene Gespräch kommt ja immer wieder so als Argument von beiden. Aber das setzt eben eine gewisse Kultur der Offenheit und Ehrlichkeit voraus. Ne? Da muss sich vielleicht mancher Führungskreis auch noch dran gewöhnen. Aber Sie sagen ja im Forum, Personalentwicklung ist man da auf dem besten Wege.
Absolut. Ich finde, wir hatten ja letzte Woche hatten wir unsere letzte Impulswerkstatt zum Thema erfolgreiche Teams. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich ein toller Austausch. Es ist, jeder kann da offen sein und ich habe auch das Gefühl, es ist jeder größtenteils offen. Und da werden auch Dinge einfach mal auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, das ist ein ganz angenehmer Kreis, in dem man das dann auch mal tun kann. Da muss man nicht darüber nachdenken, Mensch, wie kommt das jetzt bei dem anderen an, sondern man kennt sich halt schon ein bisschen länger.
Vielleicht mal, um im Thema ein Stück weiterzukommen. Sie haben eben schon mal angesprochen, Homeoffice ist für Menschen vielleicht eine Lösung, die sehr viele verschiedene Aufgabenbereiche im Leben haben. Also pflegende Angehörige, Kinder und so weiter. Also da kommen wir ja sehr schnell zu der Frage, wie sinnvoll auch ein Teilzeitangebot sein kann.
Absolut. Teilzeit, Jobsharing. Also ne, da auch hinzugucken und zu gucken, okay, was passt denn? Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, dass mein Mann und ich zum Beispiel auch überlegt haben, naja, vielleicht machen wir irgendwann auch beide mal 30 Stunden, dass wir uns das tatsächlich aufteilen, so dass jeder Care-Arbeit hat, dass jeder aber auch Zeit hat, sich um seine Themen zu kümmern. Also das ist ja auch eine Variante. Mhm. Mein Mann sagt dann gerne, ja, dann brauchst du aber auch einen Arbeitgeber, der das mit unterstützt. Und sage ich, ja, bin ich wieder voll bei dir, natürlich. Müssen auch Arbeitgebende hingucken, wie kann man Arbeitsmodelle gestalten, wie kann man Arbeitsplätze gestalten, dass das eben auch passt. Und das ist, glaube ich, noch eine ganz große Umstellung. In den Köpfen haben wir viel noch 40 Stunden, ein Arbeitsplatz muss laufen.
Also es geht nur in Vollzeit, geht auch einfach nicht mehr. Und das Umdenken und auch das Anpassen hat gezeigt, dass das durchaus auch super Synergieeffekte hat, wenn man ja Arbeitsbereiche zum Beispiel, sei es auch in der Werkstatt oder in anderen Wohnbereichen, ja mit zwei Kräften vielleicht auf einer Stelle besetzt. Dass man da flexibel ist, dass man Familiensituationen wirklich berücksichtigt, dass man frühzeitig auch schaut, wie möchtest du wiederkommen, in welcher Struktur möchtest du arbeiten, mit welchem Arbeitsumfang möchtest du arbeiten und dass man dann versucht, es möglichst auch so einzurichten. Und das ist nicht immer nur ein Verbiegen, sondern es gibt auch viele neue Möglichkeiten. Dadurch, dass zwei Menschen auf einer Arbeitsstelle sind, können die sich zur Not auch mal vertreten und sind flexibler. Es ist ein Geben und Nehmen und wenn sich dadurch wirklich Familien sozusagen weiter auch berufstätig ausleben und auch verwirklichen können, ist das ein großer Gewinn. Und wenn ein Arbeitgeber dem entsprechen kann, dann hat man wieder ein Stück geschaffen, um die Mitarbeitenden auch zu halten, weil sie kommen und gehen, sie kommen und gehen und und es funktioniert auch. Sie kommen auch wieder zurück.
Vieles von dem, was Sie bei der Lebenshilfe tun, ist ja Sozialarbeit und im weitesten Sinne Pflegebereich, im weitesten Sinne, oder? Ich will darauf hinaus, dass der Pflegebereich neben anderen einer derjenigen ist, der am meisten unter dem Personalmangel im Moment leidet. Dass der sich auch sehr schwer tut, zusätzliches Personal gewinnen. Also in Deutschland gab es im Januar, ist die neueste Zahl, die ich jetzt hier habe, 34,75 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Mhm. Das sind 205.000 mehr als im Januar 2023. Und der Zuwachs an Beschäftigung im ganzen Jahr 2023 in Deutschland ist nur durch ausländische Arbeitskräfte gekommen. Die eigene, also die Deutsch mit deutschem Ausweis, die arbeitende Bevölkerung hat abgenommen. Das zeigt ja, also wenn wir wirklich zusätzliche Arbeitskräfte gewinnen wollen, und ich höre aus allen Branchen, dass man das im Moment muss, trotz Krise, dann müssen wir ja verstärkt auch an Mitmenschen mit Migrationshintergrund heran. Das können sicherlich auch Flüchtende aus der Ukraine sein, aber bei weitem nicht nur. Das ist ja die nächste Anforderung an die Personalentscheider in den Unternehmen. Wie gehe ich denn auf diese Menschen zu?
Auch da ist wieder dasselbe Motto, offen bleiben, schauen, was ist möglich in unseren Strukturen und sich zusammentun. Auch da gibt es wieder einen Arbeitskreis sozusagen aus den Teilnehmenden bei der Wirtschaftsvereinigung, wo wir uns mit diesem Thema auch auseinandersetzen. Es ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, denn wir brauchen Menschen, die pflegen und auch Menschen, die in anderen Bereichen arbeiten. Und wenn wir es nicht schaffen, den Bereich auch wieder attraktiver zu machen, ist ja auch ein Thema. Aber wenn wir wissen, wir bekommen einfach nicht genug Nachwuchskräfte, müssen wir uns damit beschäftigen. Und das ist dann natürlich auch gut zu schauen, was können wir bieten, was sind auch Grenzen sozusagen der Offenheit.
Das ist ja ein
Wahnsinnsthema.
Also ich muss ja einmal die sprachlichen Probleme betrachten und ich muss ja auch die Qualifikation betrachten, also die tatsächlich vorhandene vielleicht und die in Deutschland als Berufsabschluss anerkannt wird. Es ist ja nicht von ungefähr, dass die überwiegende Anzahl der beschäftigt mit Migrationshintergrund erstmal sozusagen auf dem Helferniveau einsteigt ins Berufsleben.
Deutschland.
Ja, aber das würde ich so nicht. Auch nicht unterstützen. Entschuldigung. Ich muss nochmal.
Soll ich einsteigen?
Ja, wir arbeiten ja an dem Projekt Come In. Das ist ein Projekt gemeinsam mit der VHS. Und da geht es eben um genau diese Fachkräfte mit Migrationshintergrund, was ein ganzes Programm ist, wo es um Integration, um soziale Integration, um Sprache geht. Da wird erst im ersten Teil das Thema Sprache abgehandelt. Und dann geht es natürlich auch um die Anerkennung von Berufsabschlüssen, von Zeugnissen. Und das ist ja ein immenser Akt an Bürokratie, der da letztendlich auch laufen muss. Und es ist einfach eine große Herausforderung, glaube ich, auch für die Unternehmen, weshalb sie sich da vielleicht auch manchmal ein bisschen schwer tun. Inwieweit kann man einen Berufsabschluss, der im Ausland erfolgt ist, oder Berufserfahrung mit den Aufgaben und Jobs, die wir hier in Deutschland vielleicht haben, vergleichen? Und da sind wir aber einfach dabei zu vermitteln. Wir müssen gucken, was brauchen Unternehmen, um sich da sicher zu fühlen, um sich dem Thema Fachkräfte aus dem Ausland auch anzunehmen. Und auf der anderen Seite müssen wir gucken, okay, was brauchen denn die Menschen, die hierher kommen, damit sie sich auf unserem Arbeitsmarkt auch zurechtfinden können.
Das fängt schon mit der Wohnung an.
Das fängt mit der Wohnung an, mit verschiedener Unterstützung, aber natürlich in erster Linie Sprache und einfach auch zu wissen, wo muss ich hin, an wen muss ich mich wenden, wo kriege ich welche Informationen, was sind die nächsten Schritte.
Ja, und mit diesen Herausforderungen stehen ja alle gleich da. Und das ist natürlich nicht nur was, was wir als Unternehmen oder auch wir im Unternehmensverbund leisten können. Da muss natürlich auch in der Region eine Struktur geschaffen werden. Sie sprachen von Wohnungen und Begleitung, die eben das auch möglich macht.
So, was die öffentliche Hand machen sollte.
Natürlich.
Ja.
Ja, da muss man auch zusammen ins Gespräch gehen, schauen, was können wir da gemeinsam tun, damit wir Arbeitskräfte behalten. Und es ist ja auch nicht willkürlich, wie man Menschen aus dem Ausland rekrutiert oder gewinnen will. Es gibt da auch gewisse Standards, gerade Sprachstandards, die erfüllt sein müssen. Und es macht ja auch durchaus Sinn, Menschen, die gewillt sind, ihr eigenes Land zu verlassen. Das ist ja schon mal, sage ich mal, eine große Bereitschaft und auch Überwindung, wenn man sich das mal vorstellt, wenn die hinkommen möchten für eine Ausbildung und auch einen hohen Grad an Sprachfähigkeit schon mitbringen teilweise. Dann ist es natürlich auch an uns, da gute Strukturen zu schaffen, um den Menschen die Ausbildung möglich zu machen, um sie dann auch wieder hier in der Region zu haben. Da muss ganz, ganz viel passieren. Ich habe den Eindruck, dass die Unternehmen nach und nach sehr viel offener dafür werden und sich auch sehr, sehr bemühen. Manchmal auch an den Grenzen der an der ganzen Administration dann auch scheitern oder auch da sehr aufgerieben werden, aber trotzdem dranbleiben, weil sie wissen, es ist nötig.
Naja, also das fällt mir jetzt spontan ein. Wenn du in den USA dich um einen Job bewirbst, dann fragt der Arbeitgeber dich, was kannst du? Hm? Wenn du dich in Deutschland bewirbst, fragt der Arbeitgeber dich, was hast du für einen Abschluss?
Wir sind ein Land, in dem Zertifikate immer noch sehr maßgeblich sind. Da sind wir wenig bei Öffnung im Moment. Da muss es wirklich Angebote und Möglichkeiten geben, dass Abschlüsse anerkannt werden hier. Es gibt natürlich Bereiche, die gewisse Dinge auch einfach voraussetzen oder es geht nicht unter einem gewissen Standard. Das ist nachvollziehbar. Aber wenn ich an die kollegialen Firmen aus dem Handwerk und so weiter denke, dann ist da eine Menge möglich, auch ohne ein Zertifikat, das 1:1 hier sich wiederfindet, sondern da gibt es viele Möglichkeiten, das zu öffnen und auch in anderen Bereichen, um die Barrieren etwas niedriger zu machen und uns da auch viele Möglichkeiten nicht im Vorfeld zu verbauen, denn wir haben keine andere Chance.
Schön wäre ja vielleicht auch mal dann die Frage zu stellen, was willst du? Also nicht nur, was kannst du, was hast du gemacht, sondern auch, was willst du? Ne? Und dass die Anforderungen an Onboarding ändern sich ja dann auch nochmal. Dann reden wir von interkulturellem Onboarding und einer gewissen, jetzt nicht nur eine Offenheit für andere, sondern wirklich halt auch Offenheit für Kulturen und so weiter und so fort. Aber da muss man auch sagen, da gibt es Angebote, es gibt viele Möglichkeiten. Man muss sich eben wirklich damit beschäftigen. Und das ist einfach die Zeit, die man sich dafür nehmen muss, egal ob jetzt als Geschäftsführung oder wie auch immer. Wo ich ja sagen würde, da sind wir genau richtig hier, nämlich bei Chefsache. Und das ist einfach für mich, steht das völlig außer Frage, dass sich Unternehmensleitungen damit beschäftigen müssen. Und wenn einer sagt, ich habe keine Zeit dafür, dann sage ich, das tut mir leid, aber dann wird es eben passieren, wie es passieren muss.
dann werden sich auch die Zahlen entsprechend entwickeln.
Genau.
Ja. Also unserem ganzen Gespräch entnehme ich im Grunde so ein Fazit. Also nie ist gute Führung so wichtig wie gerade heute, wie auch gerade vielleicht in Krisenzeiten.
Genau.
Haben Sie noch 3 Tipps für einen Unternehmer, der uns jetzt hoffentlich zuhört? Was mache ich denn?
Also ich kann nur empfehlen, und das Wort ist heute schon so oft gefallen, in Kommunikation und in zwischenmenschlichen Umgang zu gehen. Da ist es, das ist auch für Führung sehr, sehr wichtig, dass man ins Gespräch kommt, dass man Möglichkeiten findet, dann offen zu sein, offen, kulturell offen, aber auch offen sein für Veränderungen. Und worüber wir auch schon gesprochen haben, ist hinzuhören, zu schauen, was möchten die neuen Mitarbeitenden, wie können wir uns auch verändern, wie können wir eine gute Kultur schaffen. Das sind Themen, die sind weich, aber es geht nicht mehr geradeaus. Wir sind halt herausgefordert, uns auf vieles Neues einzustellen. Und ohne eine offene und kommunikative Unternehmenskultur wird das nicht funktionieren. Den einen guten Tipp, glaube ich, gibt es da nicht. Aber man muss sich halt auf den Weg machen und vielleicht sich auch an den Themen orientieren, die wir hier alle schon besprochen haben, und sich in die Netzwerke begeben, sich austauschen. Das ist der, glaube ich, der Anfang und auch die wichtigste Möglichkeit, sich da vielleicht auch schon Vorgefertigtes anzuschauen und auch Strukturen und Prozesse zu übernehmen, die andere schon vielleicht erfolgreich durchgeführt haben.
Genau, apropos Prozesse und Strukturen als Tipp für Unternehmen. Ich glaube tendenziell eher weg von Prozessen hin zu, was ist denn eigentlich das Ziel, was wir verfolgen? Wenn wir jetzt ein Unternehmen begleiten und beraten beim Thema Onboarding, dass wir uns nicht in erster Linie hinsetzen und sagen, wir machen mal einen schönen Onboarding-Prozess und einen schönen Leitfaden, so, und den müsst ihr jetzt umsetzen, sondern eher von der Denke her zu sagen, was wollen wir denn erreichen? Welche Rahmenbedingungen haben wir? Und wie können wir das so gestalten, dass alle, die daran beteiligt sind, das gut machen, Spaß haben und so, dass es am Ende eben erfolgreich wird? Ich stelle das ganz oft fest, dass viele sagen, na ja, jetzt machen wir erstmal ein Mitarbeitergespräch, dann machen wir nochmal einen Leitfaden. Und wenn ich dann frage, ja, und warum tun wir das denn oder wozu, dann wird es manchmal schon wieder ein bisschen schwierig. Und was ich auch noch sagen möchte, ich kann auch diese 3 Punkte nicht benennen, weil ich finde, das ist sehr, sehr individuell, was die Unternehmen einfach auch für Bedürfnisse und für Herausforderungen haben und was sie für Größen haben, was die für eine Belegschaft haben. Also da spielen so viele Faktoren mit. Aber ich glaube, dass ein wichtiger Punkt auch das Thema Transparenz ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass Unternehmen eine gewisse Transparenz ihren Mitarbeitenden auch zeigen, im Sinne von, wo stehen wir, wie sind aktuelle Zahlen, wo wollen wir hin, und wenn wir da hin wollen, dann können wir das nur mit euch und dazu, also um auch wirklich diesen Sinn klar zu machen. Ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist.
Woher nehmen und nicht stehlen, war unsere Ausgangsfrage. Also ich habe zumindest aus dem Gespräch hier gelernt, dass das ein sehr herausforderndes Thema ist für alle Beteiligten. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr solche engagierten Menschen haben wie Frau Lerch und Frau Steging, die sich damit beschäftigen. Dann bin ich guter Hoffnung. Ja, liebe Hörer, das war ja nun schon wieder der Wirtschaftspodcast Chefsachen der Grafschaft der Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentham. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Sonja Lerch und Sandra Lerch, Entschuldigung, und Heike Steging. Und
vielen Dank.
Vielen Dank auch an die Zuhörer, und ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.